Okay, here we go again. Das ist der versprochene zweite Teil über den Vater. Und hui, ich habe gerade jetzt die letzte Stunde die Bibelstellen rausgesucht oder ja ein bisschen nachgesinnt und ich habe gemerkt, hei, es ist so weit und es ist so groß und es ist so wunderschön. Und es hat mich innerlich, wie soll ich sagen, freudig, unruhig, erregt gemacht, weil ich gemerkt habe, oioioi, ich muss mich auch wieder mehr mit diesen wundervollen Wahrheiten beschäftigen und weil's so, oh, es ist so befreiend und gleichzeitig so herausfordernd und so wunderschön und ich habe gemerkt, eigentlich, es geht immer nur um den Vater, es geht um den Vater, es geht um den Vater und wenn man sich das Leben Jesu anschaut, dann er hat immer vom Vater gesprochen. Er hat die ganze Zeit vom Vater gesprochen, vom Vater, von seinem Vater im Himmel, von seinem Vater im Himmel. Und ich möchte auch Bezug nehmen auf das letzte Mal, auf das Wort Gottes. Und wir haben dabei Adam und Eva angefangen, im wahrsten Sinne des Wortes, buchstäblich. Und die Geschichte des Menschen. Und mit einem Bild, das ein befreundeter Pastor mal benutzt hat, möchte ich beginnen, einfach um zu sehen, was für eine Nähe sich der Vater wünscht für unser Leben mit ihm. Und wenn wir vom Vater sprechen, reden wir vor allem und in erster Linie vom Schöpfer. Von dem, der alles geschaffen hat, der, das haben wir das letzte Mal gesagt, von dem, der gesprochen hat, und es war vom Schöpfer aller Dinge, von diesem unendlichen, unfassbaren, mächtigen, mächtigen, ehrfurchtserbietenden Gott auch, ja, der alles geschaffen hat, durch sein Wort, der die Welt trägt, durch die Macht seines Wortes, der auf dem Thron im Himmel sitzt. Und der so unfassbar, unendlich groß ist, dass jeder, der im Alten Bund, im Alten Testament ihm begegnet ist, vor Ehrfurcht und vor Furcht auch auf die Knie gefallen ist und sich niedergeworfen hat und das Gefühl hatte oder den Eindruck hatte, er vergeht, er kann nicht bestehen vor dieser Reinheit, vor dieser Heiligkeit, vor seiner Majestät. Und wenn wir vom Vater sprechen, dann sprechen wir, es ist gut, sich bewusst zu machen, von wem wir sprechen. Vom Schöpfer aller Dinge, vor dieser Majestät, die so ehrfurchterregend ist. Und ja, mein Gebet am Anfang soll sein, wie das letzte Mal, dass ich Gott danken möchte, dass wir Gottes Wort aufnehmen. Nicht als Menschenwort, sondern als das, was es in Wahrheit ist, nämlich Gottes Wort, das in uns, den Gläubigen, auch wirkt. Das soll mein Gebet sein. Und ich vertraue darauf, dass der Heilige Geist es aufschließt. In deinem Namen, Jesus. Zu Adam und Eva, wenn wir von diesem mächtigen Schöpfergott reden, so ist doch in dem Kontext zu sehen, welche Nähe er sich wünscht und die Geschichte des Menschen, als Gott den Menschen, Adam, aus Erde geschaffen hat, aus Erde geformt hat, als sein Leib geformt hat, mit seinen eigenen Händen, so war er noch nicht lebendig. Und wie er lebendig wurde, Gott hat ihn lebendig gemacht, indem er seinen Atem, in Hebräisch Ruach, und das ist dasselbe Wort, das ganz oft im Alten Testament für den Heiligen Geist gebraucht wird, in seine Nase geblasen hat. Und dadurch wurde der Mensch eine lebendige Seele. Leben kam in die Seele des Menschen, göttliches Leben. Durch den Atem Gottes, den er in seine Nase reingeblasen hat. Und das Bild, das ein befreundeter Pastor gebraucht hat, und das fand ich so schön, der hat gesagt, als Adam seine Augen aufschlug, nachdem Gott ihm seinen Atem in die Nase geblasen hat, was war das Erste, was er gesehen hat? Ganz nah. Das Gesicht seines Schöpfers. Und das ist die Nähe, die Gott sich wünscht für uns. Und durch den Atem Gottes, durch den Ruach, ist der Mensch lebendig geworden. Und dann haben wir das letzte Mal vom Sündenfall gesprochen, von der Entscheidung von Adam und Eva, sich von dem Baum zu essen und in Unabhängigkeit von Gott zu treten. Und das Gebot, das Gott gegeben hat, war von allen Bäumen im Garten sollst du und darfst du essen und gebe ich dir, aber von diesem einen Baum, der Erkenntnis von Gut und Böse, esse nicht, denn wenn du von ihm isst, so wirst du sterben. So musst du sterben. Und interessant ist doch zu sehen, halt, dass der Mensch ja physisch nicht gestorben ist, als er davon gegessen hat. Er hat weiter gelebt. Adam hat, glaube ich, soweit ich mich erinnere, über 800 Jahre noch gelebt mit seiner Frau zusammen. Aber doch hat Gott, ist der Mensch gestorben, weil was in ihm gestorben ist, ist göttliches Leben. Was in ihm gestorben ist, ist dieser Ruach. Er hatte noch seelisches Leben, physisches Leben, aber er hatte die Einheit mit Gott verloren. Und die entsteht durch den Atem Gottes in uns. Und die Geschichte des Menschen ging dann weiter in immer größerer und immer weiterer Entfremdung von ihm, mit dem Höhepunkt, mit dem Kommen seines Sohnes. Wir hatten das letzte Mal, durch den Gott sich offenbart hat, wer er wirklich ist. Und ja, so als, das ist wichtig, dass wir das am Anfang verstehen. Jetzt, wenn wir über den Vater reden, über Vaterschaft, dann ist es wichtig zu sehen, halt, dass der Vater, wir haben ein Bild, wenn wir vom Vater reden. Wir haben ein Bild, weil wir Vaterschaft erlebt haben, auf ganz unterschiedliche Weise. Jeder hat einen Vater, ob er ihn kennt oder nicht kennt, ob er ein gutes Verhältnis zu ihm hat oder nicht. Aber wir haben einen Vater und jeder von uns, und in unserem griechisch geprägten, humanistisch-griechisch geprägten Denken, das wir alle haben und weil wir hier aufgewachsen sind, steht immer der Mensch und das Irdische im Mittelpunkt. Das ist das Problem am Humanismus. Nicht, dass die Werte grundsätzlich verkehrt sind, aber das Menschenbild, das Weltbild ist deswegen verdreht und verkehrt und führt in die falsche Richtung, weil es den Mensch und das Irdische immer in den Mittelpunkt stellt und immer als Ausgangspunkt wählt. Und da werden die Dinge deswegen scheps, weil wir sagen, ja, also auf den Vater bezogen. So, das, was ich verstanden habe oder erlebt habe, meine Erfahrungen oder das, was ich in der Welt sehe, was Vaterschaft ist, das ist die Realität und das ist der Maßstab sozusagen, der Ausgangspunkt. Und Gott gibt, und dieses, was ich erlebe hier, das ist der Ausgangspunkt. Und der Vater im Himmel ist wie ein Bild. Also, dass Gott der Vater ist, ist ein Bild dafür. Ganz genau. Aber es ist genau andersrum. Gott gibt das Bild von wahrer Vaterschaft hier auf der Erde im leiblichen Vater. Der Ausgangspunkt muss immer das Himmlische sein. Wir sehen das im ersten Petrusbrief, schreibt er über was anderes eigentlich, über Speise und alles Mögliche. Aber dieser Satz ist trotzdem wichtig und er passt da drauf, weil er sagt, denn all dies, also Speisevorschriften und er redet davon von gesetzlichen Sachen und so weiter, er sagt, all dies ist nur ein Schatten des Himmlischen und des kommenden Reichs. Und so ein Schatten gibt uns einen Umriss von dem, was wirklich ist, aber es bildet nicht in der Tiefe ab, was das ist, was den Schatten wirft. Und so, wenn wir von Vaterschaft reden, können wir an menschlicher Vaterschaft und an unserem menschlichen Vater sehen oder erahnen, wie an einem Schatten, umrisshaft, schemenhaft, wer der Vater im Himmel wirklich ist. aber nicht in seiner Tiefe, weil es auch verzerrt worden ist, genau durch diesen Sündenfall. Und das ist das Problem, weil wir geprägt sind von unserem Vaterbild, ganz persönlich, jeder für sich, und das immer ein Stück weit auf den Vater im Himmel übertragen werden. Und das ist ein bisschen ein Problem, weil je nachdem, was du für Erfahrungen mit deinem Vater gemacht hast, wirst du den Vater im Himmel sehen oder das auf ihn übertragen. Und ich denke, kann gut sein, wenn du gute Erfahrungen gemacht hast, kann aber auch schlecht sein und ist auf jeden Fall nie vollständig und kommt an die Wahrheit nicht ran. Ganz im Gegenteil. Und aber erstmal, wenn man sich anschaut, was ist der Vater? Der Vater ist immer der, der den Samen gibt. Also wenn man die Zeugung anschaut, der Vater, der ein Kind zeugt mit seiner Frau, er ist der, der den Samen gibt. Er ist der, der den Samen ausstreut und damit die DNA letztlich. Und in unserem geistlichen Leben redet Jesus ganz oft von meinem Vater im Himmel, der mich gesandt hat, mein Vater, er nennt ihn Abba auch, Papa auf Aramäisch. Und es war ein Riesenanstoß für die Juden, es war Gotteslästerung. Es war maximale Gottes, weil dieser heilige, ewige Schöpfergott, ihn Vater zu nennen, Papa zu nennen gar, war in der damaligen Zeit ein Grund, jemanden zu steinigen, ein Grund, jemanden umzubringen. Und Jesus hat trotzdem aus dieser Perspektive geredet. Und ich möchte als allererstes, bevor ich zu Gott, dem Vater, komme und versuche, auch die unbequemen Seiten von Gottes Zorn und wie das alles zusammenpasst, dass er doch der liebevolle Vater ist, eine geistliche Realität aufschließen, weil es wichtig ist zu verstehen, dass wenn Jesus Gott seinen Vater nennt, so ist es kein Bild. Er sagt, er ist nicht wie ein Vater, sondern er ist sein Vater. Warum? Und ich möchte es erklären. Wir haben gesagt, Adam und Eva haben dieses göttliche Leben verloren und sie haben den Ruach Gottes, den Heiligen Geist, verloren. Und damit ging eine Erblinie los, eine gefallene Schöpfung, die in Vererbung steht. Und wer die Vererbungslehre kennt oder auch materielle Vererbung, Gesetzmäßigkeiten kennt, du kannst nur vererben, was du hast. Wenn du kein göttliches Leben in dir hast, kannst du es nicht vererben. Wenn du Minus auf deinem Konto hast, wirst du Minus vererben. Wenn du schwarze Haare hast und in deiner Familie niemand war, der blond ist, dann wirst du Kinder haben, die schwarze Haare haben, und es werden keine Blonden rauskommen. Ganz sicher nicht, muss man mal dominant und rezessiv und so weiter mal rauslassen, aber genau, also ein Afrikaner, ein reinrassiger Afrikaner wird auf jeden Fall keine blonden Kinder zeugen, also das ist Fakt. Und so ist diese Vererbungslehre zu verstehen, und das ist ganz wichtig, weil im Geistlichen ist es genauso. Und dann kommt Maria ins Spiel und Jesus, der geboren wurde von Maria, aber Josef, Marias Mann oder Verlobter zu dem Zeitpunkt noch, war nicht sein Vater. Und viele sagen dann, ja, aber ach, Jungfrauengeburt und komm, also wer soll das glauben? Aber es ist essentiell wichtig. Ohne diese Jungfrauengeburt, und viele sehen das dann als Leibfeindlichkeit und Sex ist was Schlechtes und irgendwie Jesus ist rein geboren, ohne Einwirkung von Sexualität, und das ist totaler Quatsch, es geht um was ganz anderes. Es geht darum, dass die Erblinie von Adam und Eva nicht göttliches Leben hervorbringen hat können. Und Gott hat in seiner Liebe und seiner Weisheit etwas komplett Neues mit Jesus geschaffen. Eine neue Schöpfung. Eine komplett neue Schöpfung im Geist. Und so wie am Anfang der Tage Gott die erste Schöpfung, Adam seinen Lebenshauch hineingehaucht hat, das ist der Heilige Geist, so hat er Maria, die eine Tochter Evas war, durch den Heiligen Geist schwanger hat werden lassen und dadurch eine neue Schöpfung gezeugt. So der Vater war Gott selbst. war sein Heiliger Geist. Und damit ist das Wort Gottes Fleisch geworden. Damit ist die Verbindung zwischen Gott und dem Menschen wieder intakt gekommen. In einer ersten Schöpfung, in einer zweiten Schöpfung, in einem zweiten Adam, sagt uns die Bibel. Und das ist Jesus Christus. In einem Menschen, der wieder Gottes eigenes Leben, seinen Lebenshauch in sich trug. Und Jesus spricht davon. Im Johannes-Evangelium Kapitel 1, merkt schon, das ist, ist ganz zentral. Wir waren beim letzten Mal beim Wort Gottes genau dasselbe. Und es geht im 12. Vers oder im 11. Vers, sagt er, er kam in das Seine, das ist Jesus, und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber nahmen, denen gab er das Recht oder die Macht, je nach Übersetzung, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus Geblüt und nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. So, also, was sagt uns Johannes hier? Was sagt uns Gott hier in seinem Wort? Er sagt, so viele Jesus aufnahmen, so viele Jesus in sich aufnahmen durch Glauben, ihn in sein Herz, in unser Herz aufnahmen als Erlöser und Erretter, als Quelle des Lebens, als der, der uns von unserem alten Leben reinigt. Denen gibt er die Macht oder das Recht, Kinder Gottes zu werden, durch den Glauben an seinen Namen. Denen, die an seinen Namen glauben. Und dann sagt er weiter, die nicht aus Geblüt und auch nicht aus dem Willen des Fleisches, das ist sehr alte Sprache, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das bedeutet, die nicht aus Geblüt, also nicht aus menschlicher Vererbung Gottes Kinder sind, nicht aus dem Willen des Fleisches, also nicht aus menschliche Anstrengungen, Versuchen, ein rechtschaffenes Leben zu führen. Also das hat seinen Platz und das ist ganz, ganz wichtig. Aber dadurch werden wir nicht ein Kind Gottes. Und auch nicht aus dem Willen des Mannes. Also auch nicht, ja, das spricht von Sexualität, denke ich. Sondern aus Gott selbst geboren sind. Sondern durch den Heiligen Geist wiedergeboren worden sind. Die werden Kinder Gottes. So, wenn man sagt, alle sind Kinder Gottes, alle Menschen, das ist nicht wahr. Und es schließt niemand aus. Gott möchte jeden Menschen als sein Kind haben. Aber es geschieht nicht automatisch, weil wir sind Kinder Adams und Kinder Evas im Natürlichen. Bevor wir uns bekehren, bevor wir unsere Knie beugen, bevor wir anerkennen, dass wir verloren sind ohne Jesus, ohne die Reinigung von den Sünden, ohne sein Kreuz. So, was passiert ist, wir werden neu geboren und zwei Kapitel später kommt ein Gesetzlehrer, Nikodemus, kommt zu Jesus und er fragt ihn. Er will das wissen. Er sagt, ja, Lehrer, wir wissen, dass du von Gott bist und wie ist das denn jetzt? Und er sucht Antworten, weil die Juden auch aufs Reich Gottes gewartet haben. Und Jesus gibt ihm diese Antwort. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Denn was aus dem Fleisch geboren ist Fleisch, was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich zu dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, da ist der Ruach. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht, so ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Und dann redet er weiter, lese ich jetzt nicht vor, und es kommt das Kreuz, und er sagt da so, wie Mose die Schlange erhöht hat. Die Möglichkeit, von Neuem geboren zu werden, ein Kind Gottes zu werden, kommt durch das Opfer von Jesus. Und es, so wie Jesus der erste Mensch nach Adam war, der zweite Adam war, Jesus Christus, der ein Sohn Gottes war und ist und in Ewigkeit bleiben wird, so ist jeder, der ihn aufnimmt, wird von Neuem geboren und ein Kind Gottes. Und 1. Petrus 1, 22 bis 25 sagt, Genau dasselbe redet auch davon. Petrus redet auch davon, ja. Moment, muss ich kurz suchen. Er sagt, da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren oder wiedergezeugt, kann man übersetzen. Nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn ihr seid wiedergeboren, wiedergezeugt, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes, durch Jesus selber, durch das Wort Gottes und durch die Verkündigung, in dem Jesus anwesend ist, weil wir haben das letzte Mal gehört. Er ist in seinem Wort gegenwärtig. Überall, wo Gottes Wort verkündigt wird, ist er gegenwärtig. Und er schenkt durch die Verkündigung, durch sein Wort, durch seinen Geist neues Leben. Und man kann fragen, ja, aber wie kann das geschehen? Wiedergeboren und ach, jetzt komm. Und ja, Nikodemus hatte dieselben Fragen. Und er hatte dieselben Fragen. Und er... Und Jesus sagt, wahrlich, wahrlich sage ich dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Und er denkt schon, er ist Jude durch und durch, aber es erinnert mich an unser griechisches Denken wieder. Er denkt weltlich. Er sagt, ja, geboren werden, da denke ich an meine Mutter und ich denke muss ich jetzt in den Leib zu meiner Mutter wieder reingehen oder so, oder was soll das, Neugeburt? Aber es ist was Geistliches. Es ist was im Geist geschieht. Und so wird Gott unser Vater, dass wir ein neues Leben bekommen, dass wir von neuem geboren werden, von neuem gezeugt werden. Und dann ist Gott unser Vater und dann ist es kein Bild, sondern er hat uns neu gezeugt. Wieder gezeugt steht hier, wieder geboren, von neuem. Er hat das Alte vergangen gemacht. Ja, sagt 2. Korinther 5, 17, wer in Christus ist, der ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und diese neue Schöpfung besteht darin, dass Gott jetzt unser Vater ist. Er hat den Samen gegeben. Und nicht vergänglichen Samen, wie Adam und Eva, die sich selbst der Vergänglichkeit preisgegeben haben, weil sie in Unabhängigkeit von Gott getreten sind, durch den Sündenfall, durch ihre eigenen Wege, sondern aus unvergänglichem Samen, dem bleibenden und lebendigen Wort Gottes, durch Jesus selbst, durch das Annehmen, die an seinen Namen glauben, durch den Glauben. Und ich glaube, jeder, der das erlebt hat, der hat dieses Zeugnis in uns so wie Römer 8 sagt, er hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, wieder zur Furcht, sondern einen Geist in uns, der ruft, aber, lieber Vater. Und der Heilige Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Ich denke, jeder, der von neuem geboren ist und sich fragt, bin ich ein Kind Gottes, der hat dieses Zeugnis in uns, der sagt, ja, ich habe ein neues Leben, ich bin Gottes Kind. Diese Gewissheit hat jeder, denke ich, weil steht geschrieben, der Heilige Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Vielleicht sind wir oder bist du nicht gelehrt über die geistliche Realität dahinter, was es bedeutet und was wirklich passiert ist. Und da ist keine Offenbarung da, aber dieses kindliche Zeugnis in uns, ja, Gott ist mein Vater. Ich bin ein Kind Gottes. Das hat man dann. Das wirkt der Heilige Geist. Und so ist Gott wirklich unser Vater geworden. Unser geistlicher Vater hat die Erblinie von Adam und Eva durchbrochen, hat das Alte vergangen gemacht, das uns festgehalten hat in denselben Verhaltensmustern, die unsere Eltern hatten. Und das erkennt, glaube ich, jeder an uns. In der Vergänglichkeit, in dem, wo alles der Vergänglichkeit unterworfen ist. So, Römer 8 redet davon, dass die Schöpfung seufzt und sie selbst der Vergänglichkeit unterworfen und alles vergeht, aber dieses Ewige, und das ist das ewige Leben, dass sie Gott kennen, dass sie Gott erkennen, dass wir erkennen, wer wir sind und wer Gott ist, unser Vater geworden durch Jesus Christus, durch diese neue Geburt. Und das ist Leben. Da kommt Leben, dass ich weiß, wer mein Vater ist, wer mir Leben gegeben hat. Und es ist ein großer Unterschied, Gott als Schöpfer zu kennen, anzuerkennen auch, oder ihn als meinen Vater zu haben, der mein Vater ist, weil er mich gezeugt hat. Gut, so viel erstmal zu einer geistlichen Realität. Und dann haben wir einen neuen inneren Menschen. Und das ist aber wie ein Baby. Und ein Baby kann ich sehen. Ein Baby braucht Milch, es ist abhängig, es säugt, es macht noch nicht viel. Es ist da und es ist erstmal bestimmt von ganz fundamentalen Dingen wie Essen, Schlafen, Schreien, in die Windel machen. und so geht unser Weg los. Und Gott offenbart sich, wer das erlebt hat, ich habe das erlebt, er ist erstmal wie eine säugende Mutter. Und das ist sehr biblisch, ja? Weil Gott ist kein Mann. Ja, und Gott ist auch keine Frau. Und das will ich jetzt nicht, darüber will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber er ist wie eine säugende Mutter. Er ernährt uns. Er wird unser Vater. Er nimmt uns auf seinen Arm. Er gibt uns Milch. Ja? Milch, die uns nährt. Er gibt uns Liebe. Er heilt unsere Wunden aus unserem vergangenen Leben. Er stellt wieder her, er gibt uns Wert, wo er zerbrochen ist. Wenn wir das Leben Jesu sehen, das ist das, was er getan hat, was er den Menschen gegeben hat. Er hat die Liebe des Vaters gezeigt, indem er gebrochenen Selbstwert, indem er Menschen, die gebunden waren von Krankheiten, von Abhängigkeiten, von Süchten, er hat sie befreit, er hat sie freigemacht. Und wie der Vater sich liebenden kleinen Säuglingen, Kindern zugewandt hat, so hat er sich grundsätzlich drum gekümmert, und so geht unser Weg los und wir wachsen da drin und Gott kümmert sich. Sehr mütterlich eigentlich. Ja, also der Psalm, weiß nicht, welcher Psalm es ist, 27 oder, nee, weiß ich nicht genau, aber ein Psalm sagt es ja, sagt, meine Augen sind nicht hochfahrende, sie trachten nicht nach dem und suchen nicht nach dem, was zu groß für mich ist. Nein, still, wie ein gesättigtes, gerade gestilltes Kind in den Armen seiner Mutter, so still bin ich bei dir geworden, mein Gott. Und das ist der Beginn und es ist auch immer, wir kommen dahin auch immer zurück, in die Arme dieses Gottes, der sehr mütterlich sich um uns kümmert und uns in die Arme nimmt, so. Weil Gott unser Vater ist. Und aus dieser Beziehung hat Gott gelebt. Und für die Juden war das ein Riesenanstoß. Aber sie haben die geistliche Realität dahinter nicht verstanden. Dass Gott eine neue Schöpfung schafft. Etwas komplett Neues schafft. Die Juden haben es im Äußeren erwartet. Aber Gottes neue Schöpfung ist eine geistliche. Eine, die noch offenbar wird, die von innen nach außen arbeitet, die nicht von außen kommt, die von innen nach außen immer mehr Gestalt gewinnt in uns. Jesus sagt es, das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes, das neue Königreich Gottes, die neue Welt, die neue Schöpfung Gottes, kommt nicht siehe hier oder siehe dort, sondern siehe, das Reich Gottes ist inwendig in euch oder mitten unter euch. Ja. Erst inwendig in uns und dann natürlich, weil es einen Ausfluss hat, auch nach außen. Und das ist ein Weg, es ist auch ein Kampf, ja, weil dieses kleine Kind, dieser neue, erneuerte Mensch in uns, der ist ganz zart, ja? Jesus sagt es mit dem Samen, ist halt wiedergeboren aus unvergänglichem Samen, und Jesus spricht es mit diesem Samen, auch im Gleichnis vom Reich Gottes als Samen, ne? Der ist ganz klein, der kleinste Samen erstmal. Und das ist klein in uns, auch diese Kindschaft. Und Gott als Vater zu sehen, das Bewusstsein dafür zu haben, auch in dieser Beziehung zu leben, weil es ist nicht nur eine geistliche Realität, das ist wichtig, das zu wissen, worauf man steht, aber es ist vor allem, es geht um Beziehung. Und da einzutreten, und diese Beziehung ist nur durch diese geistliche Realität möglich, und sie hat auch ihr Fundament da drin, weil es eben nicht aus dem Willen des Fleisches, aus dem Willen des Mannes, nicht aus Geblüt, sondern aus ihm selbst, in Beziehung. Es ist die Wiederherstellung von Beziehung. Es ist der zweite Adam. Und es ist ganz klein, aber es wächst. Und wir wachsen hinein in diese Beziehung als zu Gott, unserem Vater. Und wenn wir uns Zeit nehmen und Gottes Wort in uns aufnehmen, wie wir es letztes Mal gehört haben, oder im Gebet zu ihm kommen, eine Zwiesprache und ein Gebetsleben entwickeln, das Zwiesprache mit ihm hält und wir immer mehr lernen, seine Stimme zu hören, immer mehr auf das sanfte Wehen vom Heiligen Geist zu hören, immer mehr uns Zeit nehmen, ihn zu erkennen, auch in unserem alltäglichen Leben, wachsen wir hinein in diese Beziehung zu ihm als unserem Vater, in unsere Kindschaft hinein. Und das ist der Beginn. Und dann wachsen wir hinein in die Kindschaft mit Gott als unserem Vater und er versorgt uns. Und im Leben Jesu, er hat genau das geprägt, er hat seinen Jüngern gesagt, ganz oft in vielerlei Hinsicht, sorgt euch nicht, seht die Blumen auf dem Feld, seht die Lilien auf dem Feld, seht die Vögel, die Raben des Himmels, seht, wie sie nicht säen, nicht ernten und Gott versorgt sie doch halt. Seid nicht wie die Heiden, die Gott nicht kennen, die sorgen sich um diese Dinge. Er hat geprägt, die Menschen zurückzubringen in diese Abhängigkeit von Gott, aus der Adam und Eva rausgetreten sind, alles von ihm zu erwarten. 1. Petrus sagt, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle Sorgen auf ihn werft, weil er ist besorgt für euch, anstelle von euch. Er ist besorgt um euch. Das ist Erlösung. Das ist Erlösung. Erlösung bedeutet, das Freiwerden von der Knechtschaft, vom sich verlassen auf die eigene Mühe, auf die eigene Anstrengung. Das ist der Auszug aus Ägypten, aus der Sklaverei, vom Pharao, der sagt, du musst es selber bauen, du musst selber machen, du musst leisten, du musst alles, du musst, wenn du es nicht machst, macht niemand. Wie viele Menschen in der Therapie habe ich, die riesen körperliche Probleme haben, weil sie unter der Last zusammenbrechen, die ihnen andere auflegen von Erwartungen oder sie sich auch selber auflegen, die dieses Vertrauen nicht haben, weil sie Gott als Vater nicht kennen, versorgend, liebend, der sagt, hey, ich bin besorgt für dich, um dich. Erlösung bedeutet, dass Gott unser Vater wird durch Jesus Christus. Und alles, was ich erzählt habe, ist die Grundlage, das habe ich schon bereits gesagt, ohne diese neue Geburt, ohne das Opfer von Jesus, ohne dass wir durch den Glauben Jesus aufnehmen und ein Kind Gottes werden, ist diese Gemeinschaft, ist diese Vaterschaft von Gott gar nicht möglich. Da kann ich jetzt auch nicht näher, das ist alles so weit und so viel, aber versuch eine Linie zu behalten. Und so geht es los, dass wir zurückkommen immer mehr in die Gemeinschaft als Kind, in die kindliche Gemeinschaft. Wie Jesus sagt, wenn ihr das Reich Gottes nicht aufnehmt, wie ein kleines Kind, ihr werdet gar nicht hineinkommen. Und ein Kind, was zeichnet ein Kind auf? Es ist maximal abhängig von seinem Vater. Wenn das Kind was will, dann sagt es nicht, wie viel habe ich in meiner Spardose, sondern es sagt, Papa, bekomme ich. Papa, kannst du mir? Papa, bitte. Papa, ja. Und das ist der Beginn. Und das bedeutet Erlösung. Das bedeutet, frei zu werden. Das bedeutet, die wunderbare Freiheit der Kinder Gottes. Davon redet es. Und dann ist es so, ein Kind wird größer und ein Kind wächst und ein Kind erfährt es. Und dann geht's aber weiter. Ein Kind wird, ein Säugling wird ein Kleinkind und ein Kleinkind wird ein Kindergartenkind und ein Vorschulkind und ein Schulkind. Und dann kommt's irgendwann in die Pubertät, da fangen die Probleme dann erst richtig an. Weil Gott uns nie diese freie Entscheidung nimmt. Wir sehen das ganz schön am verlorenen Sohn, wo der Vater ihm das Erbe gegeben hat und seine eigenen Wege hat gehen lassen. Und da ist die Liebe Gottes, die uns ernst nimmt, die unsere Entscheidungen ernst nimmt, die ernst nimmt, was wir tun und was wir wollen in unserem Leben und die sich nie aufdrängt, immer da ist, aber sich nicht aufdrängt. Und das Ziel Gottes ist, wenn er uns in diese Kindschaft geführt hat und wenn er das getan hat, uns weiterzuführen, immer weiter in Mündigkeit, in diese Mündigkeit, weil das ist wie, ja, da passt das irdische Bild auch. Ein Kind wird erzogen zur Mündigkeit im besten Falle, wird auf eigene Füße in Anführungszeichen gestellt, ohne dass die Vaterschaft und die Rückbindung jemals aufhört. Und da geht es nicht um Unabhängigkeit oder Selbstständigkeit, sondern dass Gott uns hineinführt in Verwalterschaft, dass Gott uns hineinführt als unser Vater in Supervision, in, ja, dass wir nie vergessen, wer er ist, der Schöpfer, der über allem steht und wir uns immer ihm unterordnen, aber er führt uns immer weiter hinein in Mündigkeit als unser Vater. Er lehrt uns Dinge. Und da beginnt dann auch bei Zeiten unbequeme Sachen, wir nennen das Heiligung, wo er uns in Kontakt kommen lässt mit inneren Charakterschwächen, wo er uns konfrontiert auch mit unserem eigenen Schrott. Es ist ganz schön, weil ein Kind wird erstmal beschützt von seinen Eltern und es wird alles Negative und alles ferngehalten. Wir sehen das kurze Seitenast, wir sehen das im Auszug von Ägypten, was auch ein Bild so ein bisschen dafür ist oder eine Analogie. Gott führt das Weg, führt Mose, lässt Mose das Volk führen, erstmal um die Feinde herum. Ich habe es jetzt auch nicht rausgesucht, aber um die Feinde herum. Und er sagt, ja, erstmal will ich sie in den ersten Tagen, Monaten, will ich sie an den Feinden um die Kämpfe herumführen, weil sie werden resigniert sein. Sie haben so viel Leid und Schrott erlebt in ihrer Knechtschaft, in ihrer Sklaverei, in ihrem alten Leben. Ja, ich hoffe, das ist verständlich. Dass erstmal die Kämpfe sollen außen vor bleiben, weil sie werden resigniert sein. Die müssen erstmal ausatmen lernen. Sie müssen erstmal, aber dann irgendwann stellt uns Gott da rein und er konfrontiert uns mit unserem eigenen Dingen. Und dann kommt auch Gottes Heiligkeit und auch ja dann sein Zorn ins Spiel, weil viele sagen oder viele haben so Probleme mit dem Strafenden und dem Richtenden und so diesem Gott. Und was ganz wichtig ist, niemals aus den Augen da zu verlieren, halt, wer Gott ist und dass wir nicht in eine Falle tappen, wenn wir das Alte Testament lesen und sagen, ja, aber das kann ich nicht annehmen, weil Gott ist Liebe und dann kann es nicht stimmen und er ist nee und den strafenden, zornigen Gott halt, den das ist nicht meiner und das stimmt nicht und das ist Altes Testament und nee und überhaupt und so. Wichtig ist, dass da wieder das griechische Denken aus unserem Kopf rausbleibt und es gibt im theologischen Jargon so einen Terminus und der heißt Theodizee. Und es ist wichtig, dass wir da nicht reinfallen, weil das war auch die Versuchung von Jesus in der Wüste, die der Teufel ihm gegeben hat, als er springt von der Zinne des Tempels und Gott hat ja gesagt, irgendwie, er wird dich auf Händen tragen und so weiter, dass wir Gott nicht auf die Anklagebank setzen und von ihm Rechenschaft fordern, weil Gott ist niemand Rechenschaft schuldig. Gott ist Gott und er kann tun, was er will. Und Gottes Wille geschieht und geschehe. Und Gott kann machen, was er will und wie er es für richtig findet. Und wenn er ein Volk auslöschen will, dann löscht er ein Volk aus und wir sind nicht diejenigen, die von ihm Rechenschaft fordern. Ganz im Gegenteil. Er wird von uns Rechenschaft fordern. Und das ist erstmal herausfordernd. Das ist erstmal, aber da kommt unser Unabhängigkeitsstreben ins Spiel, dass wir uns beugen vor ihm und sagen, ja, als der er ist. Das ist ganz schön, dieser Vers, der sagt, irgendwie hat uns nicht ein Geist der Knechtschaft gegeben, wieder zur Furcht. Also die Gotteskindschaft, die wir empfangen haben, ist dieser Geist, der nicht eben wieder in Knechtschaft ist, dass wir uns wieder fürchten müssten, sondern ein Geist der Sohnschaft hat er uns gegeben, der Kindschaft hat er uns gegeben, indem wir rufen, Abba, Vater. Und das ist ganz wichtig, weil da steht Abba, das steht für Papa und Vater, Abba, Vater. So ist er unser Papa, ist er unser liebender Versorger, aber er ist auch unser Vater, er ist auch der Herr, Vater, er ist auch der, der er ist, er ist heilig, er sitzt auf dem Thron und wenn er spricht, zittern die Berge. Und es ist wichtig, dass wir nicht Rechenschaft von ihm fordern und sagen, ja, aber Gott muss so und so sein. Nein, überhaupt nicht. Wir sind ihm Rechenschaft schuldig. Wie kein Kind zu seinem Vater gehen würde und sagen würde, ja, Papa, was du da gemacht hast, das ist nicht okay, das ist nicht richtig. Das darf nicht sein, das ist Rebellion. Und dem widersteht Gott. Aber das Herz hinter Gottes Zorn und auch hinter seiner Gewalt ist ein anderes. Und ist ein ganz anderes. Und es ist ein Missverständnis, dass Liebe und Zorn oder Liebe und Hass, jetzt mal ganz drastisch gesagt, ein Gegenteil ist, ein Gegensätze sind, weil es sind keine Gegensätze. Das Gegenteil von Liebe ist Gleichgültigkeit. Weil nur wenn ich etwas liebe, wenn mir etwas wert ist, dann stehen manche Gefühle auf halt. Und so ist Gottes Zorn auch ein Vater, der seine Kinder sieht und er sieht sie etwas tun, was zu ihrem eigenen Untergang ist, was sie so zerstört. Er wird zornig und er sagt, nein, das will ich nicht für euch. Das nicht, halt, tu's nicht, nein, nein. Und der Hebräerbrief spricht davon und es ist wunderschön im Hebräer 12. Und das zeigt Gottes Herz so sehr und wir haben es so sehr verloren, weil so viel über Gottes Liebe geredet wird und es ist so fade und so abgeschmackt geworden, halt, weil wir Gottes Heiligkeit nicht verstehen, weil es auch nicht gepredigt wird und überall Gottes Liebe, ja, Gottes Liebe, aber wir können die Tiefe der Liebe nicht verstehen, wenn wir nicht seine Heiligkeit verstehen. Und dass in seinem Zorn auch seine Liebe ist. Hebräer 12, Vers 6 sagt, und er zitiert daraus die Sprüche, Kapitel 3, glaube ich. Ihr habt den Kampf gegen die Sünde noch nicht aufs Blut widerstanden und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als Söhnen spricht. Mein Sohn, schätze nicht die gering des Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Zudem hatten wir auch unsere leiblichen Väter als Züchtiger und scheuten sie. Sollten wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unterordnen und leben? Denn sie züchtigten uns als unsere leiblichen Väter, zwar wenige Tage nach unserem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern zur Traurigkeit. Nachdem, aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Es ist, Luther übersetzt es, ihr habt das Trostwort vergessen. Das heißt, ihr habt vergessen, dass es ein Wort zur Tröstung ist, wen der Herr liebt, den züchtigt er. Weil wir wissen, dass Gottes Zorn, wenn wir spüren, dass ihm etwas nicht gefällt, dann ist es ein Trostwort, weil wir merken, es ist Gott nicht egal, wenn wir in die Irre laufen. Es ist Gott nicht egal, wenn wir Dinge tun, die uns schaden. Es ist Gott nicht egal, wenn wir von ihm weggehen und dadurch aus den Augen verlieren, was er in unserem Leben tun will. Es ist Gott nicht egal. Sein Ziel ist es, dass wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Gottes Ziel ist, dass das, was er in der neuen Geburt durch Jesus Christus in uns hineingelegt hat, dass es voll zur Blüte kommt, dass es aufblüht, dass er selbst in uns Gestalt gewinnt. Das sagt Paulus, ich leide erneut Geburtswehen um euch, bis der Christus in euch Gestalt gewinnt. Es ist ein Trostwort, wenn wir gezüchtigt, gestraft werden, wenn er uns zulässt, dass wir in herausfordernde Situationen kommen, weil es dazu dient, auch wenn es in der gegenwärtigen Zeit nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit uns erscheint, weil es dazu dient, dass wir seiner Heiligkeit, dass wir seines Charakters, dass wir seines Wesens teilhaftig werden. Und dass er uns bewusst in diesen Kampf stellt, in Römer 8 heißt das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und will nicht tun. Der Ruach, der Heilige Geist, durch den wir wiedergeboren werden, durch den wir Söhne sind. Das Fleisch, die alte Eva, der alte Adam in uns, er will es nicht tun, er ist in Rebellion immer noch dagegen. Und es ist ein Kampf zwischen Fleisch und Geist und wir müssen in Unterordnung von Liebe, wenn wir das erleben wollen, wie sein Charakter, Milde, Güte, die Frucht des Geistes, Milde, Güte, Sanftheit, Selbstbeherrschung, Keuschheit, Langmut, also Fernsein von Grimm, all diese Dinge, wenn die hervorkommen sollen, müssen wir uns dem Geist unterordnen. Und es bedarf auch manchmal, dass uns, wie jeder gute Vater, uns Grenzen setzt, uns hinweist, uns auch mal eine liebevolle Ohrfeige gibt und sagt, hey, wach auf! Wach auf, weil in dem Moment, du findest es nicht gut, halt, aber diese Grenze muss ich dir setzen. Nicht, weil ich in blinder Wut einfach ein zorniger Gott bin. Nein, 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 sondern weil du mir nicht egal bist. Weil mir nicht egal ist, was mit deinem Leben passiert. Weil mir nicht egal ist, halt, wo du hingehst und was du tust. Weil mir nicht egal wird, was aus dir wird. Deswegen setze ich dir Grenzen. Deswegen ist Züchtigung da. Er züchtigt jeden, den er aufnimmt. Wen der Herr liebt, den züchtigt er. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir das nicht erleben, weil wir Gott egal sind. Und aus der Perspektive, wenn wir aus der Perspektive auch im Alten Testament Gottes Zorn sehen, dann werden wir sehen, dass sein Zorn immer nur zu einem Zweck da war, dass die Menschen zurückkommen in sein Bestes. Dass die Menschen und sein Volk und seine Kinder und wir zurückkommen in dem, was er für uns gedacht hat und in dem, was er tun will, zu seiner Ehre und zu unserem eigenen Besten. So wie jeder Vater. Und wir kennen alle, wir sind alle Kinder gewesen, trotzige Kinder, die sagen, aber ich will aber, ich will aber, ich will aber. Und der Vater sagt nein und wir sind stinksauer und rebellisch. Und am Ende sind wir dankbar. Weil der Vater hat den Überblick. Er sieht es von oben, er sieht den Anfang und das Ende gleichzeitig. Er ist in Ewigkeit. Er ist außerhalb von Raum und Zeit. Er weiß, wo es hingeht. Er kennt den Weg. Wir sind so blind halt, wie Kinder halt. Ne? Die Säuglinge am Anfang, die haben vielleicht 3 Stunden am Tag die Augen offen und sehen nur schwarz-weiß und in Umrissen. Und so sind wir, ganz oft. Und der Schlüssel, dass wir da nicht ermatten, ist zu sehen, wie Jesus sein eigenes Leben verleugnet hat und gesagt, ich will mich dem Vater unterordnen, weil ich weiß, was er durch mein Leben tun kann. Und die Frucht dessen war, dass er die ganze Welt erlöst hat. Dass er die ganze Sünde der Welt, und er hat ein Riesenwerk getan und er hat die ganze Menschheit gerettet. Und jeden Einzelnen, der das im Glauben ergreift und annimmt und seine Knie beugt und an seinen Namen glaubt, wird ein Kind Gottes. Und er möchte in uns immer mehr hervorbringen als der liebende Vater, als der versorgende Vater, aber auch der Vater, der in liebender Strenge uns erzieht. Hervorbringen lassen, was er als geistliche neue Schöpfung in uns und in jedem Gläubigen, der an Jesus Christus glaubt und wiedergeboren ist, hervorbringen will, zu seiner Ehre und zu seinem Wohlgefallen, dass das Seufzen der Schöpfung ein Ende hat und dass das Leid, das in der Welt ist, dass die Geschichte des Menschen ist, nicht die Geschichte Gottes, ein Ende hat, das durch Rebellion und Auflehnung und Unabhängigkeitsstreben des Menschen begonnen hat. Und von diesem Vater hat Jesus geredet. Immer und immer wieder. Und er hat von seinem Vater geredet. Genauso rede ich von meinem Vater. Und ich kann Zeugnis geben, dass er in meinem Leben immer und immer wieder, immer und immer wieder mich zurückgeholt hat und zurückgebracht hat, wenn ich rebellisch war, zu meinem eigenen Schaden. Und er hat in grenzenloser Geduld mir immer wieder seine Liebe nie entzogen, sondern mich durch seine Liebe und durch seine Güte immer wieder zur Umkehr geleitet. Und in meinem Herzen ein Riesenwerk getan, immer und immer wieder, und er ist immer noch dabei. Und manchmal wünsche ich mir, meinen freien Willen zu verlieren, weil ich merke, dass mir der so oft im Weg steht, mein Fleisch. Aber zu verstehen, dass das Anbetung ist, seinen freien Willen auszuüben, und das ist letztlich Mündigkeit, dass wir zu mündigen, und das hat mit dem Mund zu tun, das ist nochmal ein anderes Thema, dass ich meinen freien Willen ausübe, um mich Gott unterzuordnen. Und da will er uns reinführen, als Vater, der unser Vater geworden ist, der Vater im Himmel ist und der Vater über jeder Vaterschaft ist. Und abschließend ein paar Verse, die mir sehr, sehr wichtig sind und die wunderschön sind und die in Gebet sind, das mir sehr, sehr nahe ist. Steht im Epheser 3, Vers 14, ab Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf der Erde benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, von dem wir geredet haben, an dem Kind Gottes, an dem Sohn und der Tochter Gottes, an dem neuen Menschen in uns. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist, durch den Ruach, durch seinen Geist an dem inneren Menschen. dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, dass unser Fundament die Liebe Gottes ist, seine Vaterschaft, damit ihr imstande seid, damit ihr fähig werdet, mit allen Heiligen, mit allen Gläubigen, völlig zu, mit allen Abgesonderten, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und zu erkennen, die Erkenntnis und alle übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes, damit die ganze Fülle seines Wesens in uns Gestalt gewinnt, sozusagen. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir bitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Es ist eine Stunde Predigt wert oder mehr, über diese Verse zu reden, aber es sagt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, deshalb ordne ich mich ihm unter, deshalb ist er mein Vater, mein Abba, aber auch mein Herr Vater, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Und er soll uns geben, die Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist am inneren Menschen, dass Christus in uns wohnt, in unseren Herzen wohnt und wir in seiner Liebe gegründet sind, damit wir ein Fundament in Liebe haben, damit wir fähig sind, völlig zu erfassen, was wirklich, und das war in der Vorbereitung so, ich habe gemerkt, boah, eine breite Länge, Höhe und Tiefe, ich kann es gar nicht fassen, Alter, wie soll ich jetzt darüber sprechen in einer Stunde, damit wir erfassen können, was die breite Länge, Höhe und Tiefe ist und die alles übersteigende Liebe, die Christus zu uns hatte, und in dem und damit wir erfüllt werden zur ganzen Fülle Gottes, zu allem, was er in uns reingelegt hat als Kinder, der uns gezeugt hat, der uns wieder gezeugt hat, seinem Sohn gleichförmig zu werden, der uns zu einer neuen Schöpfung gemacht hat, als unser Vater, der uns gezeugt hat. Das ist Gott als unser Vater, der uns gezeugt hat, der uns ernährt, versorgt, der uns erzieht. Und vor dem wir unsere Knie beugen als unserem Papa und als unserem Herrvater. Ich hoffe wieder, dass in der Unvollkommenheit und auch in dem Stückwerk ein bisschen rübergekommen ist. Und eigentlich das Wichtigste ist, dass es Hunger gemacht hat, selber zu forschen in den Schriften, in der Schrift. Was es wirklich bedeutet, darüber nachzusinnen, bei Tag und bei Nacht. Und zu erkennen, wer Gott ist. Unser liebender Vater und der ehrfurchtgebietende Vater, der unser Herr auch ist. Ja. Amen.